Zuversicht und diese Liebe zum tiefen Ozean und allem Leben darin. Damit wird man nicht unbedingt geboren, ne? Aber
ja,
das kann man von mir lernen. Am Meeresboden gibt es auch immer tolle Tiere. Der Löffelwurm zum Beispiel, der Körper ist vielleicht so 10 cm lang, ja, aber der hat eine 1,5 Meter lange Zunge. In der Antarktis gibt es ganze Regionen, man nennt es auf Englisch Dooms Glacier, ja, also verdammte oder verfluchte Gletscher, dass wir also Eismassen haben, die sehr schnell in Bewegung kommen könnten und dann auch nicht mehr stoppen können. Und auch beim Klimawandel ist es ja so, dass wir es selber in der Hand haben. Das ist ja dann nicht wie ein Asteroid, der auf die Erde prallt, ja, oder ein gigantischer Vulkanausbruch, sondern wir haben eine Chance, es wieder gut zu machen.
Was sind die Szenarien, um wie viel der Meeresspiegel in 100 Jahren steigen könnte? Diese Frau schaut dahin, wo es dunkel wird. Und damit herzlich willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni. Heute ist Antje Boetius bei uns an der Bar, Deutschlands Stimme der Tiefsee, die bekannteste Meeresbiologin. Wenn ihr Terra X oder Ähnliches schaut, werdet ihr sie kennen. Sie ist aber auch international Taktgeberin der Ozeanforschung und wir sprechen natürlich über die faszinierende Welt der Tiefsee. Dass es selbst in 10 Kilometern Tiefe und bei absoluter Dunkelheit noch vor Leben wimmelt. Wir sprechen aber auch über skurrile Lebewesen, wie zum Beispiel den Löffelwurm, dessen Zunge 15 Mal länger ist als sein ganzer Körper, und natürlich über Antjes Spezialgebiet, die Mikroben, wo sie eine spezielle Mikrobenart entdeckt hat, die ganz wesentlich für das Ökosystem ist und als Klimafaktor eine große Rolle spielt. Viele kennen Antje, weil sie Teil der Mosaik-Expedition auf der Polarstern war, die sich in der Arktis im Eis hat einschließen lassen. Und Antje steht jetzt vor einer neuen, noch größeren Expedition. Und diesmal geht es an die andere Seite, nämlich in die Antarktis. Die Antarktis ist der Schlüssel zum Meeresspiegel. Und genau das wird Antje dort erforschen. Und auch darüber sprechen wir, warum der Meeresspiegel eigentlich steigt und um wie viel er möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten steigen wird. Wir sprechen aber auch darüber, warum Antje trotz all dem Hoffnung hat und sogar zuversichtlich auf die Zukunft unseres Planeten blickt. Und damit willkommen bei uns an der Bar und viel Spaß. Antje, willkommen bei uns an der Sundowner Bar, willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni und als erstes Cheers natürlich.
Ja, Cheers.
Du hast dich ja entschieden für unser Signature-Getränk.
Genau, Negroni.
Negroni.
Jetzt muss ich erstmal probieren, ob ihr zu Recht einen Ruf hier zu verteidigen habt.
Genau, Kilian, der Puls geht nach oben.
Sehr lecker.
Tut er seinen Zweck? Der Zweck ist ja, das darf man sagen, in deinem Fall ein bisschen den Jetlag zu bekämpfen. Ja. Ne?
Alkohol eigentlich nicht geeignet dafür, aber...
Ja,
auf jeden Fall schmeckt's gut.
Ja, du bist ja jetzt nur ganz kurz in Deutschland, haben wir gerade schon besprochen, für nur irgendwie 48 Stunden oder so.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, genau. Kommst eigentlich aus Kalifornien, da reden wir gleich natürlich noch drüber jetzt. Was ist der Anlass, dass du hier bist?
Hier gibt's was zu feiern in München. 200 Jahre Umzug der LMU,
ja,
in die Innenstadt.
Ja.
Und dann auch noch die Inauguration des neuen Präsidenten der LMU, Matthias Tschöp, den ich ganz gut kenne. Und wir waren gemeinsam auch bei Helmholtz Vorstand.
Mhm.
Und dann noch für mich eine besondere Ehre. Ich bekomme den Ehrendoktor der LMU. Und weil,
wow,
sie ja Deutschlands oder eine der 2, 3 besten Universitäten Deutschlands ist,
ja,
es ist wirklich eine große Ehre, vor allen Dingen auch wegen der tollen Geschichte, die es gibt zur Polar- und Meeresforschung, die von hier aus, von München aus,
ja,
geschehen ist.
Und dafür kann man dann auch mal für 48 Stunden einfliegen aus Kalifornien und,
genau,
zum Frühstück
ja,
den Negroni nehmen. Ja.
Ja, die Sonne ist hier zumindest schon untergegangen, bei uns zu Hause gerade aufgegangen,
ja,
und von daher passt das jetzt schon.
Sehr gut. Antje, zu Beginn, was können andere von dir lernen?
Ich würde sagen, Zuversicht und diese Liebe zum tiefen Ozean und allem Leben darin.
Mhm. Okay.
Damit wird man nicht unbedingt geboren, ne? Aber
ja,
das kann man von mir lernen.
Ja, genau, damit wird man nicht geboren. Deswegen würde ich auch gerne erfahren, wie du dazu überhaupt gekommen bist. Und nachher werden wir natürlich auch über das, was da unten passiert und was du erforschst, sprechen. Aber lass uns gerne mal damit anfangen. Was war denn der Moment, in dem du für dich wusstest, ich gehe dahin, wo es dunkel wird?
Ja, das gab Doch verschiedene Faktoren, aber als Kind hatte ich schon so ein Was-ist-was-Buch, Tiefseefische, was ich mit meinem Bruder angeschaut habe. Und wir fanden es so erstaunlich, dass da unten am Boden der Meere so besonders gruselige Fische leben sollten. Und später wurde mir dann klar, die sehen auch gruselig aus mit diesen Augen und Laternen da dran und den Zehen so nach innen gebogen. Aber als ich dann mehr über den Ozean gelernt habe, hat sich das Rätsel gelöst, warum diese Fische so toll angepasst sind an ihren Lebensraum. Und das war ja auch die Zeit von Hans und Lotte Hass, Dokumentarfilm über das Meer oder Jacques Cousteau. Das wenige Fernsehen, was ich als Kind schauen durfte, hatte oft was mit dem Meer zu tun. Und ich selber habe eben auch noch Abenteuerromane, Seeräuberromane geliebt. Und mein Großvater war Kapitän, Kaponier, und hat auch immer was erzählt vom Meer, vom Walfang und all dem. Und diese vielen kleinen Bausteine haben dazu geführt, dass ich für mich mir vorgestellt habe, wenn ich groß bin, bin ich Tiefseeforscherin.
Ja. Und das hat geklappt.
Das hat geklappt.
Jetzt bist du ja schon einige Zeit in Kalifornien, warst zuvor aber ja auch lange am Alfred-Wegener-Institut. Wie kann man sich dann einen typischen Tag in deinem Leben vorstellen?
Ja, den muss ich selber immer noch begreifen, diesen typischen Tag. Ich bin noch immer so, auch wenn es jetzt etwas über 9 Monate sind, begeistert davon, morgens aufzustehen und übers Meer zu schauen. Mhm. Diesen großen, also unser Haus, wo wir wohnen, ist ein kleines bisschen auf einem Hügel und man hat also diesen weiten Blick über das Meer. Und wenn ich dann zur Arbeit fahre, das ist ungefähr 20 Minuten weg, und in mein Büro gehe, dann bin ich direkt wirklich am Strand. Das Fenster ragt so etwas über den Strand und ich sehe Wellen und dann vor allen Dingen Wale. Mhm. Weil unser Institut am Zipfel eines riesigen Tiefsee-Canyon-Systems liegt, kommen wirklich nur wenige 50 Meter vor dem Gebäude Buckelwale, Orcas, Delfine, Seelöwen, Robben, manchmal auch Haie zum Vorschein. Und diese da mittendrin zu sein in diesem Getümmel,
ja,
ist wunderschön.
Ja, das glaube ich. Also das ist auf jeden Fall ein Luxus, wenn man eigentlich vom eigenen Arbeitsplatz da direkt die Wale vor der Nase hat, die ja auch noch, also was ist ja auch noch euer Forschungsgegenstand,
genau. Jetzt
nicht unbedingt die Wale, aber das Meer natürlich.
Auch die Wale. Wir haben Horchposten da draußen und haben Live-Sound-Übertragung.
Ja.
Es gilt ja eben zu verstehen, dafür ist das Institut des Embari da, dass es versucht, die Präsenz des Menschen im Meer auf nachhaltige Weise hinzubekommen. Und es geht dann hauptsächlich über Robotik und Sensorik. Und wir versuchen das wirklich auf allen Sinnen, die wir Menschen haben, also auch das Zuhören, wie hört sich das Meer an da unten, das Hinschauen, aber auch die chemische Erfassung der Zusammensetzung, was lebt im Meer, was für Spuren hinterlässt das Meer. Ja. Das alles ist ein Teil unseres Messens und unseres Beobachtens.
Ja, wir tauchen da gleich noch ein. Vielleicht so mal ganz kurz durch deinen Lebenslauf durchgespult.
Durchgetaucht.
Durchgetaucht, genau. Wie fing es an? Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, wie du zu dem ganzen Thema gekommen ist. Übrigens, weil der fiel mir ein, ich habe gelesen, stimmt es, dass dein Opa als Seemann irgendwie 2 oder 3 Schiffsuntergänge überlebt
hat? Der hat wirklich unglaubliche Unfälle, Unglücke überlebt.
Echt, ja?
Das berühmteste ist eben die Lakers-Katastrophe, Abrennen des Hindenburg-Zeppelins. Da war am Steuerruder, weil viele Seeleute damals gefragt worden sind, ob sie eben entweder in die U-Boote gehen oder in die Zeppeline in Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Und mein Großvater hatte sich, nachdem er einen Besuch auf dem U-Boot gemacht hatte, dafür entschieden, den Zeppelin zu wählen, weil er die Überlebenschancen als höher eingeschätzt hat. Und das hat er auch überlebt durch gute Seemannschaft, dieses Unglück. Und ja, zweimal mit dem Schiff noch untergegangen. Und als Kinder waren wir immer fasziniert von diesen Erzählungen. Er hat es auch gar nicht so dramatisch gemacht, sondern immer so wie so pragmatische Anleitungen. Wie überlebt man? Warum man ein... Was hat er immer gesagt? Ich bin ein Realist, hat er immer gesagt. Und dass man eben aufpassen muss, dass man nicht voll Panik ist, sondern in Schrecksituationen noch weiter denkt und sich der Natur annähert und antizipiert, wie man dann überleben kann als Mensch. Fand ich beeindruckend als kleines Kind, was er da zu erzählen hat.
Ja, das glaube ich. Also auf jeden Fall hat auf jeden Fall wahrscheinlich zu deinem Weg beigetragen in Richtung Meer.
Noch mehr eigentlich diese Begeisterung. Also das meinte ich am Anfang auch, diese Zuversicht. Und bei ihm war es eben so, es war schon eher ja ein trockener, nicht so besonders fröhlicher Großvater. Aber wenn er von seinen Seefahrtsabenteuern erzählt hat, von seinem Leben auf See, Windjammern, all das, dann hat er so geleuchtet von innen. Dann hatte man richtig das Gefühl, dass es ein Mensch, für den sein Beruf, so hart auch war, nicht nur Beruf war, sondern wirklich ein Teil seines tiefsten Seins. Und das war auch beeindruckend, dieses Gefühl übermittelt zu bekommen. Arbeit kann hart sein, aber diese Arbeit macht ein gutes Leben.
Ja, okay, okay. Ja, das war quasi als Kind und dann mal kurz vielleicht durch deine akademische Karriere durchgetaucht. Wie ist die, oder dann auch die berufliche, wie ist die gelaufen in den paar Stationen?
Ich hatte gar nicht so gutes Konzept als Kind davon, was es bedeutet, was man eigentlich machen muss, um dann Meeresforscher und Entdeckerin zu sein. Mein Hauptziel war ja eben, das, was man nicht kennt und weiß, zu erforschen. Und als Kind habe ich mir es dann eher so wie in den Piratenromanen vorgestellt, dass man also in unbekannte Regionen segelt oder dann fährt mit dem Schiff und dann abtaucht und dann großartiges Leben entdeckt. Mein Leitbuch, Lehrbuch war dann Jules Vernes 20.000 Meilen unter mir. Da wird es ja genauso beschrieben, dass der Mensch, wo auch immer er hintaucht, dann umzingelt ist von Leben. Mhm. Und wollte ich halt rausfinden, was muss ich denn dann machen, um Meeresforscherin zu werden. Und dann wurde mir geraten, Biologie studieren, dann hat man eben was mit dem Leben zu tun und das möglichst an einer Universität, die einen Zugang zu Forschungsschiffen und zu Meer hat und so bin ich dann nach Hamburg gegangen.
Und dann hast du da in Hamburg Biologie studiert und dann, wie ging es dann beruflich, mit welchen Stationen weiter?
Das war dann wirklich aus dem Studium heraus und das Studium war jetzt nicht besonders toll, wir sind ja, wie heißt es nochmal, Babyboomer? Ja, ja, die Generation, die Boomer, wir waren viel zu viel Studierende für ganz wenig Forschungsplätze und man konnte ein Semester nach dem anderen verstrich und es gab keine Kurse, keine Praktika und dann hatte ich eine Chance ins Ausland zu gehen und zwar zum Scripps Institution of Oceanography in Kalifornien und da kam mein Professor in einer Vorlesung auf mich zu, Hjalmar Thiel, der Professor, und hat dann gesagt, ja, willst du mal, ich habe was, eine Möglichkeit für dich, kannst ja mal nachdenken, ob du es machen willst, ein Jahr nach Amerika zum Lernen, Arbeiten, hast bis morgen Zeit, dich zu entscheiden. Und ich habe dann sofort gedacht, das ist wie so ein Geschenk. Also in dieser Warteposition da rauszukommen und dann auch wohin, wo mir dann das Studium auch anerkannt wurde. Ja. Und das begann dann auch noch. Und deswegen fühlte ich mich so reich beschenkt mit einer Forschungsreise. Ich sollte nach Costa Rica fliegen, dort ein Schiff treffen und dann über den Pazifik bis nach Hawaii fahren. Und das ist ja genau diese Entdeckerstrecke, wo auch eine Strecke, da gibt es fliegende Fische, die tollsten Sonnenuntergänge und immerzu sind irgendwelche wahnwitzigen Lebewesen um einen herum. Und das alles war dann mein großer Schritt in die Tiefseeforschung und das war umso mehr eine Bestätigung, das soll mein Leben sein.
Ja, okay. Okay. Und dann bist du aber irgendwann auch wieder in Deutschland gelandet, ne?
Ja, ich habe dann langsam ein Konzept entwickelt, dass es eben Tiefseemikrobiologie sein soll. Ja. Und dann haben die Professoren, mit denen ich zu tun hatte, aber gesagt, aber weißt du, Antje, dann müsstest du eigentlich wieder zurück nach Deutschland, weil da eben die beste Tiefseemikrobiologie entsteht und auch wegen der guten Förderung viel mehr Möglichkeiten als da, wo ich war. Und dann habe ich auch noch auf einer Expedition dann meinen Lebensgefährten, meinen späteren kennengelernt und das war dann alles, Zeichen waren gesetzt, ich bin dann in Bremerhaven geblieben oder gelandet in Bremerhaven und dann auch geblieben.
Ja, und war das dann schon das Alfred-Wegener-Institut?
Es war dann zu Anfang, obwohl ich an der Universität Hamburg noch mein Diplom gemacht habe und dann später an der Universität Bremen meine Doktorarbeit, waren die Laborarbeiten am Alfred-Wegener-Institut.
Okay. Aber später hast du das Alfred-Wegener-Institut ja auch geleitet, oder?
Genau, das war dann viel, viel später.
Und wie wird man dann Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts? Da wird man berufen?
Da wird man dann berufen oder erstmal angerufen, ob man sich interessiert, bewerben will. Ja. Und ich hatte eigentlich, wie ich schon als Kind nie so ein Ziel hatte, nie so ein Ämterziel hatte, sondern einfach nur möglichst viel Zeit auf dem Meer und unter Wasser zu verbringen, war ich dann sehr glücklich mit der Forschung, die ich hatte, mit den Möglichkeiten. Ich habe große Forschungsförderungen auch bekommen. Und dann kam aber, dann hatte ich die Idee, ich muss jetzt auch doch mal wieder ins Ausland gehen. Dann wollte ich eigentlich nach Kanada gehen und da gab es ein tolles Angebot für die Eisforschung. Und als ich dann sozusagen mit meinem Rektor damals der Universität gesprochen habe, dass ich gerne dieses Angebot wahrnehmen wollte und Excellence Chair werden und so weiter, dann hat er gesagt, aber für dich gibt es eigentlich andere Pläne, Antje. Und er hat mir dann, und dann ging es eben los mit diesem Dialog, könnte ich mir vorstellen, auch Wissenschaftsmanager zu werden. Das war dann eine harte Zeit, das zu entscheiden. Mhm. Und am Ende habe ich mich dafür entschieden, weil ich auch gedacht habe, irgendwann muss man auch diesen Schritt machen und auch wieder was zurückgeben. Diese vielen Expeditionsaufgaben haben mir so viele Menschen geholfen. Ich hatte das Gefühl, ja, okay, jetzt muss ich mal probieren, ob das auch was für mich ist. War ich ja noch recht jung als Forschungsmanagerin und habe ich es dann auch gemacht. Und dann waren das jetzt die 7 Jahre.
Ja.
Aber dann kam diese Idee wieder Kalifornien und das hat mir sofort eingeleuchtet.
Ja. Und ist dort aber auch eher eine Managementaufgabe.
Das ist eine Managementaufgabe. Ja. Und dieses Paket, also die Idee, ich kann jetzt ein Institut leiten und kann den Menschen dort auch helfen mit meiner Management-Erfahrung und der Polarerfahrung, aber mit dem Fokus auf die Entdeckung der Tiefsee, das war ein tolles Paket, da konnte ich da nicht Nein sagen.
Okay. Plus Kalifornien und Wale vor der
Plus
Haustür.
Plus Kalifornien,
oder?
Genau.
Plus, und ich habe gehört, auch der Pazifik ist dein Lieblingsozean.
Ja.
Ist so?
Ja. Ja.
Warum?
Ich weiß es nicht. Das ist so ganz komisch. Eigentlich macht es keinen Sinn zu sagen, was ist dein Lieblingsmeer? So, hä? Ja. Ich hatte vielleicht durch diese erste Erfahrung dieser gigantischen Reise von Costa Rica nach Hawaii, hatte ich das Gefühl, dass es diese Farbe vom Meer ist, diese Form. Das ist natürlich der Pazifik ist riesig, also haben die verschiedenen Regionen auch verschiedene Farben und Gerüche und das Wetter ändert die Farbe auch. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der stille Ozean, dieses Urmeer, was er ist, dass das zu mir gehört.
Okay.
Ich kann es nicht erklären. Ich bin auch jetzt nicht so, dass ich denke, ich war in meinem früheren Leben eine Inselkönigin.
Oder ein Wal.
Oder ein Wal. Aber irgendwas, der Pazifik ist für mich was Wunderbares.
Ja. Okay, ja, schön.
Was ist denn dein Lieblingsmeer? Jetzt sag nicht,
ja,
du hast
ich keins. Da hat über die Frage echt noch nie nachgedacht. Ist aber ich... Ich muss das Mittelmeer. Ja. Ich muss überhaupt mal überlegen, an welchen Meeren ich schon war. War ich schon mal im Pazifik? Bin mir jetzt gar nicht sicher, weil bis Kalifornien bin ich nämlich noch nicht gekommen. Aber nach welchen Kriterien sollte man das entscheiden?
Also, was man fühlt, Gefühl, wenn man da ankommt und wieder da ist. Ob man.
Also ich war jetzt letztes Jahr auf den Azoren.
Oh, das ist auch verdammt toll.
Ja. Das ist halt natürlich Atlantik, aber toll. Und da kann man auch viel mit Wahlbeobachtung und so machen.
Absolut, ja.
Und nachdem ich jetzt keinen Vergleich habe zum Pazifik, würde ich jetzt das sagen, weil gut, die deutschen Meere sind auch irgendwie nett, aber so die Weite von so einem Atlantik ist schon mal was anderes.
Ja, ja. Und Azoren ist wirklich auch besonders, diese Inseln und die Seeberge da. Das stimmt, das käme bei mir vielleicht auf Platz 2.
Okay.
Aber dann musst du noch den Pazifik ausprobieren.
Ja, dann kommt der auf die Liste. Dann tauchen wir doch mal ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Antje, so zum Einstieg. Wie viel Prozent des Ozeans kennen wir eigentlich richtig gut?
Das kommt darauf an, was man mit kennen meint. Ne? Mhm. Oft meinen die Leute einfach, haben wir eine Karte. Ja. Und dann ist es ein bisschen schon, da ist es enttäuschend, nur 25% des Weltmeeres hat eine Karte, wo man vielleicht auf 500 Meter genau ungefähr weiß, wie tief ist ein Berg, ja, nein. Wir haben also wirklich sehr, sehr wenig überhaupt erst von der Karte geschafft. Wenn man dann auch noch sagt, nee, man will was über das Leben wissen, dann wird es ganz finster. Man kann nicht mal die Zahl aussprechen, also es ist unter einem Promille an Volumen des Ozeans, wo es überhaupt irgendeine Erkenntnis über das Leben gibt. Weil er eben so riesig ist. Also 70% der Erdoberfläche, dann im Durchschnitt fast 4 Kilometer tief. Mhm. Das bedeutet also, es ist der größte Lebensraum der Erde. Das ist 90% des belebten Raums der Erde ist der offene Ozean, ist die Tiefsee.
90%.
Also wenn man aus dem All auf die Erde schaut und denkt, irgendein Marsmensch nimmt jetzt eine Zufallsprobe von der Erde, dann ist da immer noch eher ein Tiefseefisch drin als ein Mensch.
Ja. Und ist das denn übertragbar auf die Anzahl an Arten, die es da gibt?
So ist es. Das wundert immer noch uns als Forschende, weil es gibt so wenig Energie für das Leben in der Tiefsee. Dort gibt es ja keine Pflanzen, weil es immer dunkel ist.
Ja.
Das heißt also, alles Leben in der Tiefsee lebt entweder von den Abfällen, die von der Meeresoberfläche runtersinken, oder an manchen Stellen gibt es auch viel chemische Energie, Wasserstoff, Methan, und dann können Bakterien diese Energie wieder nutzen und daraus Nahrung für Tiere machen. Dann gibt es da auch viel Tiere. Mhm. Aber es gibt eine unglaubliche Vielfalt, und geschätzt wird, dass wir derzeit noch 10 Millionen Tierarten in der Tiefsee oder im Meer zu entdecken haben und noch 1 Milliarde von Einzellern, die gar nicht beschrieben sind, wo man vielleicht mal eine Gensequenz hat, aber eben nichts kultiviert, keine Erkenntnis, was kann dieses Lebewesen und was ist seine Rolle.
Also unterm Strich, wir wissen eigentlich verdammt wenig dafür, dass es ein so großer Lebensraum ist auf unserem Planeten. Wie erforscht man denn die See oder die Tiefsee? Also muss man da zwangsläufig immer runter oder kann man das auch irgendwie von der Oberfläche machen? Wie macht man das?
Also es kommt darauf an, was das Forschungsgebiet ist. Man kann natürlich den Ozean von allen naturwissenschaftlichen Bereichen her erforschen. Da gibt es einmal die Physik, da geht es sehr oft darum, zum Beispiel heute müssen wir uns immer wieder fragen, bei dieser schnellen Erderwärmung, was macht es mit dem Ozean? Der nimmt ja 93% der Wärme auf, verteilt sie um. Und daraus entstehen viele Faktoren und Phänomene, die die Meeresströmung verändern, beeinflussen. Großes Thema, was mein Kollege Stefan Rahmstorff und viele andere erforschen. Kann es sein, dass sich die große Umweltpumpe, der große Golfstrom verändert, langsamer wird? Wir, die Polarforscher, wir fragen uns, wie schmilzt ein warmer Ozean das Meereis ab? Oder die Gletscherzungen der Antarktis oder von Grönland? Dann gibt es noch Fragen natürlich zur Chemie des Ozeans. Zum Beispiel ein tolles Thema ist, dass der Kohlenstoff, den der Ozean aufnimmt, zum Teil nicht nur in der CO2-Form gelöst ist, sondern auch in einer organischen Form, Zucker, Aminosäuren. Und das ist wahnsinnig viel, das ist mehr, als wir Kohlenstoff in der Atmosphäre haben. Wenn jetzt also Bakterien der Erde plötzlich lernen würden, all dieses gelöste Material zu fressen, dann wäre das ein völlig anderer Planet. Und okay. So kann man von der Chemie dann aufs Leben kommen. Ja. Und dann fragt man sich, was lebt im Meer? Wie schafft das Leben das alles überhaupt? Wie kommunizieren die Lebewesen? Wie finden die sich? Und dann das Erdsystem, die Fragestellung der Geowissenschaften, das ist dann mehr, wie sind denn die Meere entstanden? Wie verändern Berge, Gebirge im Meer auch die Zirkulation vielleicht? Also für alle Forschungsbereiche gibt es immer noch riesige, große Fragen. Mhm. Die größte aller Fragen ist wahrscheinlich, wie ist im Ozean das Leben entstanden? Ja. Und wie geht es weiter mit der Geschichte des Lebens auf der Erde?
Ja, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wie ist im Ozean das Leben entstanden? Ist es denn sicher, dass es da entstanden ist?
Also heute geht man schon davon aus, dass es recht wahrscheinlich ist. Mhm. Es gibt immer noch verschiedene Theorien, die auch sagen, hätte auch mit einem Meteoriten auf die Erde fliegen können und sich dann ausbreiten. Und auch das, da gibt es gewisse Möglichkeiten, aber klar ist, dass Leben Wasser braucht. Mhm. Und klar ist, dass es immer Wasser gibt im Ozean, ja. Also da schon mal eine Bedingung erfüllt ist, anders als an Land, weil eine Pfütze auch schnell austrocknen kann und ein See. Es ist also wahrscheinlicher, dass über den langen Zeitraum, den das Leben gebraucht hat zu entstehen, dass der Ozean war. Und im Ozean gibt es eben bestimmte hochenergetische Systeme, die sogenannten heißen Quellen, wo viel zusammenkommt, wo auch immer die Bausteine des Lebens immer wieder neu entstehen. Mhm. Dort gibt es Mineraloberflächen, die sehr viel Energie haben, die vielleicht auch erklären, warum die Urenzyme der Einzeller immer Eisen-Schwefel-Verbindungen haben. Okay. Und so reimen wir uns eigentlich heute. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Ozean entstanden ist, die wird als sehr, sehr hoch eingeschätzt. Ja. Beweisen können wir es natürlich nicht.
Und dann am wahrscheinlichsten an irgendwelchen heißen Quellen am Ozeanboden.
Ja, das wird sehr oft vorgeschlagen. Aber da gibt es auch natürlich viel Debatten darum, weil diese heißen Quellen haben keine lange Lebenszeit. Die meisten werden vielleicht 50, vielleicht 100 Jahre alt. Mhm. Und für diese Suppenküche, die es braucht, um die erste Zelle entstehen zu lassen, muss man ja davon ausgehen, dass es stabile Lebensräume für eher Hunderte von Millionen Jahren gegeben hat. Da kommen die also nur unter der Bedingung in Frage, dass es mal extrem aktiven Hydrolateralismus gegeben hat und dann vielleicht eher im Flachen als im Tiefen. Aber das ist eben das Schwierige, sich so eine Hypothese zusammenzureimen, die dann insgesamt passt und auch nicht sofort wieder in Frage gestellt wird durch Beobachtungen, die wir haben. Mhm. Bisher sieht aber das Paket heiße Quelle im Ozean, mineralische Oberflächen eigentlich am besten aus für alles, was wir heute wissen.
Okay, ja. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du hast ja sowohl in Instituten, in Hörsälen, aber natürlich auch auf Forschungsschiffen gearbeitet, also hast ja ein breites Spektrum gesehen. Du warst doch bestimmt auch schon selber tief unten, oder?
Ja.
Wie tief?
Mein tiefster Tauchgang war bei 3,45 Kilometern.
Boah. Und wie stellt man sich das vor? Ist das dann wirklich so eine Kapsel, so eine kleine, wo dann nur zwei, drei Personen reinpassen?
Genau, man kann sich vorstellen, ungefähr sowas wie ein kleiner VW-Bus oder so. Mhm. Und dann steigt man dann ein. Es gibt einen Piloten, manchmal sind es zwei Piloten und ein Wissenschaftler oder manchmal auch sogar ist man zu viert.
Ja.
Und die sind alle ein bisschen unterschiedlich gebaut, die Forschungs-U-Boote. Es gibt leider immer weniger, weil ja im Grunde kann man auch unbemannt tauchen mit Robotern.
Ja, stimmt.
Das ist nicht so aufwendig zu organisieren und ist auch ein bisschen wetterstabiler.
Mhm.
Aber für mich ist dieses Abtauchen im U-Boot eine wunderschöne Erfahrung, weil auch der Weg in die Tiefsee zählt.
Mhm.
Und bei diesem Weg in die Tiefsee sinkt man ja selbst in dieser kleinen Kugel durch die Meeresschichten und die Lichteinstrahlung verändert sich. Und dann sieht man alle Blautöne und auch dann diese fantastische Zone, die sogenannte Midwater, also die mittlere Wasserzone, in der schon fast kein Licht mehr, also kein Licht für Photosynthese da ist, aber noch Restlicht.
Ja.
Und die Lebewesen alle so ein bisschen funkeln und selbst Licht machen, biolumineszent sind, sagt man dazu.
Ja. Ab welchem Bereich wird es ein Zappenduster, wenn du auf so einen Tauchgang gehst?
Damit es wirklich praktisch keine Photonen zum Sehen mehr gibt, da geht man dann unterhalb von 1000 Metern.
Okay. Da ist dann wirklich absolute Dunkelheit.
Absolute Dunkelheit, das kann man auch gut nutzen, um so hochsensitive Kameras auszuprobieren. Es ist dann nicht mehr genug zum Sehen. Es gibt immer noch einzelne Photonen. Es gibt ja auch Experimente der Physik. Deswegen in diesen Zonen. Es reicht nicht mehr zum Sehen. Alles, was danach, weil die Tiere haben ja immer noch Augen dann da tief unten, gesehen wird, ist dann dicht, was die Tiere selber machen oder die Einzeller.
Okay. in 1000 Meter Tiefe, wo es richtig dunkel wird, da schwimmt aber noch quasi alles rum, was auch weiter oben schwimmt. Da kommt auch noch mal ein Wal vorbei und dies und das.
Ja, oder? Wale können mehrere, also Pottwale können am tiefsten tauchen, mehrere tausend Meter.
Ja.
Und ja, es gibt eigentlich alle Stämme des Lebens dort, also nicht jetzt Insekten, aber es gibt sehr, sehr viel mehr verschiedenes Leben im Meer in diesen Tiefen als an Land.
Ja. Und wenn du jetzt in so einem Tauch-U-Boot unterwegs bist, was begegnet dir? Du kannst ja jetzt nicht wahrscheinlich ewig weit gucken unter Wasser.
Nee, je nachdem, wie trüb das Wasser ist, kann man so ein paar Meter weit gucken oder wie stark das Licht ist, was man dabei hat. Und es begegnen einem sehr viel quallenartige Lebewesen. Mhm. Die kann man leider nur sehen, wenn man selber im U-Boot sitzt oder mit dem Roboter taucht, weil wenn man die mit einem Netz fangen würde, würden die zermatschen. Die sind so gelatinös und so fein, aber können riesig werden. Also meine größte Lebewesen im Meer waren immer Kolonien von quallenartigen Lebewesen oder Salpen oder sowas. Da werden welche ein paar Meter lang. Ich habe einmal einen 20 Meter langen Salpenkolonieschwarm gesehen, der auch wahnwitzig geleuchtet hat. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja.
Aber dann aber auch Tintenfische in jeglicher Form und Farbe. Das sind für mich immer die Highlights, weil die sind so neugierig und die reagieren wirklich aufs U-Boot. Ja. Wenn man selber dann Licht anhat im U-Boot oder irgendwas macht oder die Lampen funkeln innen drin, dann sehen die das und reagieren auch mit zurückfunkeln.
Ach echt?
Und das ist wirklich ziemlich abgefahren, wenn man dann da rausguckt. Man selber sitzt ja im Aquarium, ne? Die sind ja zu Hause und man selber sitzt in so einem kleinen Töpfchen und dann reagieren die auf diese Anwesenheit vom Licht.
Und Tintenfische können auch richtig groß werden, oder?
Die können richtig groß werden, aber ich habe noch mein größter war 1,5 Meter, den ich gesehen habe. Aber ich habe noch nie so einen 8 Meter oder 20 Meter Tintenfisch.
Also keiner, wo man Angst haben, bloß der verschluckt
der
die Kapsel.
Der hält ein Fest, sowas nicht. Nee.
Okay, gut. Es wurden ja immer wieder auch neue Arten auch in tiefster Tiefsee entdeckt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Was sind denn so die skurrilsten Spezies, die dir untergekommen sind?
Ach, da gibt es wirklich viel. Ich meine, ich habe mich ja sehr auf Bakterien und Archaeen, ein anderer dritter Stamm des Lebens, konzentriert und habe aber auch riesige Landschaften aus Einzellern entdeckt.
Okay.
Und das war schon besonders, sich auch so vorstellen zu können, wie vielleicht der Ozean mal ausgesehen hat, bevor Tiere und Pflanzen entstanden sind.
Ja.
Aber natürlich sind auch die Tiere immer ein Highlight. Für mich ist es immer der Meeresboden, also wirklich die Landschaft des Meeresbodens anzuschauen. Mein verrücktester Lebensraum, den ich entdeckt habe, ist ein Seeberg in der Arktis.
Okay.
Der kommt so, es war wahrscheinlich mal ein Vulkan, der taucht aus 5,5 Kilometer Wassertiefe auf und geht bis 500 Meter unter die Wassersäule, also ein 5000er.
Ja.
Und da oben auf dem Plateau leben Riesenschwämme, aber so eine dichte Ansammlung von Schwämmen, wie sie noch kein Mensch gesehen hat, vor uns da.
Genau.
Und die sind unfassbar toll, diese riesigen Schwämme, sind mehrere hundert Jahre alt und ganz besondere Lebewesen. Aber am Meeresboden gibt es auch immer tolle Tiere. Der Löffelwurm zum Beispiel, der begeistert mich, weil es eigentlich ein kleiner Wurm ist. Der Körper ist vielleicht so 10 Zentimeter lang, aber der hat eine 1,5 Meter lange Zunge. Und wenn man durch Zufall...
1,5 Meter lang?
Lange
bei
Zunge,
einem 10
die rollt
Zentimeter.
Er so aus, genau. Und die ist oft so quietschelila, so purple richtig, so Prince Purple. Und man muss einfach lachen, jeder muss lachen, der zufällig dabei ist, wenn der Wurm diese Zunge ausfährt. Und manche dieser Würmer machen das dann, die mögen nicht lange ihre Zunge draußen hängen lassen, die könnten ja gefressen werden.
Ja.
Und dann manche machen wie so eine Art Sonnenstrahlensystem, strecken die Zunge aus, ziehen sie zurück, die nächste Strahl. Aber andere machen wirklich einen Rundumleck und dann hat man so kreisförmige, und das sieht so cool aus, wenn man sowas entdeckt und dabei ist, wenn gerade einer rausguckt, das ist ja ein bisschen selten.
Ja. Ja.
Also es gibt schon wirklich viel zu lachen.
Ja.
Und es ist einfach wundervoll rauszufinden, was auf dem Planeten lebt.
Ja, da gibt's aber, ich kenne auch so Bilder von so richtig, muss man echt sagen, so creepy, hässlichen Fischen, die sind wirklich nicht schön anzugucken, ne? Aber die schwimmen da unten auch rum.
Ja, da habe ich auch schon einige tolle gesehen.
Ja, zum Beispiel?
Der Tiefseeanglerfisch ist ein ganz besonders toller Fisch und den sieht man ja häufiger. Der ist auch praktisch Ikone der Tiefsee, weil der gleich bei den großen Tiefsee-Expeditionen, weil die wäre Expedition Challenger, dann gefunden und gezeichnet wurde.
Mhm.
Das war ja eben das, was mich so begeistert hat an diesem Was ist was Tiefsee. Da waren diese Bilder von diesen unglaublich furchterregenden Fischen, die ja auch so wie sie gebaut sind, was alles sehr viel Sinn macht als Anpassung dann in Alien zum Beispiel diesen Filmen so aufgegriffen wird. Also Zähne, die so nach innen gebogen sind oder mehrfache Reihen von Zähnen.
Ja.
Und das ist aber fantastisch, wenn man sich überlegt, warum haben die das denn überhaupt? Naja, die haben so wenig Futter, dass wenn sie irgendwas haben, was sie fressen können, macht es Sinn, dass sie das so beißen, dass es für immer die Zähne da drin stecken bleiben. Mhm. Also lieber verschluckt sich der Fisch und verhungert dann, als dass es einen Zahnsatz gibt, der nicht beißt. Und so entstehen diese völlig verkrümmten oder nach innen gebogenen Zähne, weil die so gut zum Fangen sind.
Ja, okay.
Und oft sind diese Fische, die so unheimlich aussehen, aber ganz klein und dann eher niedlich, wenn man sie sieht. Ja. Und sie leuchten auch. Zuerst sieht man ja das Leuchten im Dunkeln von denen. Und das ist alles schon ziemlich toll. Also ich habe so eine Kinderuni, mache ich manchmal mit Kindern über diese Frage, warum finden wir Menschen manche Tiere schön und manche hässlich? Und dann arbeiten wir darüber mit Kindern, was ist das eigentlich hässlich und schön? Und wenn man dann darüber spricht, dass es doch eigentlich darauf ankommt, wie gut bin ich angepasst? Mhm. Was kann ich alles mit meinen vielen Tentakeln machen? Dann klappt es immer ganz gut, dass das Kinder auch verstehen, nee, das geht ja nicht darum, niedlich zu sein, sondern es geht darum, leben zu können, überleben zu können. Und das macht Spaß. Ich mag gern Tiefsee.
Ja. Und du hast gerade auch gesagt, die leuchten. Warum leuchten die denn da? Das muss ja irgendeinen evolutionären Vorteil haben.
Ganz viele Gründe sind Signalgebung. Okay, also dieses starke Selbstleuchten, was manchmal mit Hilfe der Bakterien organisiert wird, aber manche Fische und Lebewesen auch alleine können, mit Enzymen, ähnlich wie beim Glühwürmchen. Ja. Das nützt denen, um sich zu finden zum Beispiel. Ja. Es gibt aber auch tolle andere Phänomene wie zum Beispiel Schwarmverhalten, also wenn kleine Krebschen ihren Räuber anstrahlen, weil sie alle gleichzeitig leuchten und dann der Fisch, der sie frisst, plötzlich sichtbar wird, kommt ein größerer Fisch und frisst den dann. Und so hat die kleine Beute durch den Lichtstrahl ihren Räuber verraten, der dann entfernt wird und dann können sie fröhlich weiterleben. Also es gibt ziemlich komplexe Verhaltensmuster für das Selbstleuchten und das Gesehenwerden.
Ja. Du hast vorhin gesagt, bei der Frage mit den skurrilen Arten und was du entdeckt hast, du hast auch Einzeller entdeckt. Wie entdeckt man die denn? Also da sagst du ja nicht, da stimmt ein Einzeller, sieht man nicht, ne? Oder?
Nee, also die ich entdeckt habe, die konnte man schon sehen, so groß sind die zusammen geworden. Die haben riesige Biofilme gebildet an einem Ort. Aber entdeckt habe ich sie ursprünglich, weil ich war damit beschäftigt, an bestimmten Stellen der Meere kommt nicht nur heißes Wasser raus, sondern auch sehr viel Gas, Methangas. Ja. Und das war ein Thema, was 20 Jahre lang heftigst beforscht wurde, als man verstanden hat, dass die Kontinentalhänge sind voll von gefrorenem Methangashydrat. Und damals war ich auf einer Expedition mit dem Forschungsschiff Sonne. Da haben wir viel dieser Gashydrate beprobt. Und ich habe mich so gewundert, warum das immer so barbarisch stinkt, weil Methan hat keinen Geruch. Aber wenn sie an Deck gekommen sind, haben sie immer nach Stinkbomben, also nach so schwefelig gerochen. Ja, ja. Und dann hat es ewig gedauert, bis wir, zwei Jahre hat es gedauert, bis wir auf das Rätsels Lösung gekommen sind. Es leben eben Archaeen in den Gashydraten im Schlamm und fressen das Methan, oxidieren das und veratmen dabei das Sulfat, das häufigste Salz des Meerwassers. Also klauen sich aus dem Sulfat den Sauerstoff, um das Methan zu veratmen. Und zurück bleibt Schwefelwasserstoff und das stinkt so wahnsinnig. Und diese Lebewesen waren nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Wer die sind, wie die heißen sozusagen, wo die wohnen, wusste ich. Und das war eine tolle Forschungsaufgabe rauszufinden, wer ist denn das, wo kommen die vor, kontrollieren die weltweit den Methanausstoß, was sie tun. Und das heißt also, in gewisser Weise halten die eigentlich die Meere sauber und die Atmosphäre frei von diesem starken Klimagas. Und das ist natürlich super, wenn man sich überlegt, da gibt es überall Lebewesen, Netzwerke des Lebens im Meer, aber auch an Land, die organisieren uns den Planeten so, dass wir gut leben können und wir zahlen denen halt nicht mal Steuer. Die machen einfach ihren Job. Wir müssen eher vielleicht gucken, dass wir ihren Lebensraum nicht zerstören, damit es uns weiter gut geht.
Ja, okay. Und die hast du entdeckt?
Genau, diese Methanfresser, die das können ohne Sauerstoff, die habe ich entdeckt.
Und sie haben, du hast ja gerade ein Beispiel genannt, bis heute eine wichtige Funktion so im gesamten System Erde. Ja.
Genau.
Okay.
Für jedes Lebewesen. Es gibt keine mikroorganismenfreien Lebewesen. Mhm. Auch wir Menschen haben ja auf unserer Haut, in unserem Darm sehr, sehr viele verschiedene Einzeller.
Ja.
Gerade versuchen wir durch neue Methoden, kann man überhaupt erstmal die Welt der Pilze besser verstehen, von denen es im Meer doch auch viel mehr gibt, als man gedacht hat.
Ja.
Also es gibt richtig noch viel zu entdecken auf unserem Planeten, was mit dieser Geschichte der Einzeller zu tun hat.
Ja. Und wenn wir jetzt so abschließend zum Thema Lebewesen mal ganz tief runtergehen, hier Marianengraben, tiefster Punkt sind, glaube ich, so 12 Kilometer, ne?
Tiefe, nee, also oder nicht? Mehr als 10, irgendwas gibt es.
Okay, dann 10, genau, okay. Was ist da unten noch? Lebt da noch irgendwas?
Ja, da gibt es, also wir streiten uns immer noch ein bisschen, oder man streitet sich immer noch ein bisschen, wo hören die Fische auf, leben zu können? Es sind auf jeden Fall Fische noch zwischen 8 und 9 Kilometern entdeckt worden.
Okay.
Im Marianengraben selbst, da kann man die Seegurken noch finden, da kann man noch einige Würmer finden, einige Krebse, aber bisher, es haben zwar Picard und Don Walsh, die ersten Menschen waren im Marianengrab, behauptet, sie hätten eine Scholle gesehen, aber das konnte kein zweites Mal bestätigt werden.
Okay, eine Scholle in 10 Kilometer?
Ja, fast 11 Kilometer ist der Marianengrab.
Ja. Okay, aber selbst da...
Aber es gibt Überleben und dann Leben, ist es ja der Schlamm erstmal da unten und dann kann man noch tiefer in den Schlamm reinbohren, was auch schon gemacht worden ist und noch Kilometer tief unten im Schlamm gibt es immer noch Leben, Einzeller eben.
Wahnsinn.
Deswegen ist es eben so erstaunlich, sich zu überlegen, was wir alles nicht kennen. Ja. Aber keines dieser Lebewesen, die dort unten leben oder im Schlamm, kann man kultivieren, können wir in unseren Laboren zum Wachsen kriegen.
Ach so.
Deswegen ist es auch so schwer, die zu erforschen. Man muss wirklich hin und man kann nur mit dem arbeiten, was die Natur einem dann schenkt als Material. Wir können sie nicht wachsen lassen.
Was fehlt dafür?
Das weiß man nicht. Also es geht wahrscheinlich, fehlt nicht unbedingt was, sondern die sind einfach so langsam. Zum Beispiel sind die Mikroorganismen, die wir im Labor bearbeiten, die Methanfresser, als wir noch nur die Kalt angepassten hatten, die haben sich vielleicht alle 6 Monate geteilt. Und erst seitdem wir Hitze angepasste haben, haben wir welche, die sich alle paar Wochen bis Monate teilen. Mhm. Aber das macht das Forschen sehr schwer, wenn man praktisch keine Biomasse hat, nicht kultivieren kann und diese unglaublich langsam wachsen. Und wir wissen heute, dass im Meeresschlamm, im Untergrund, Zellen leben, die sich einmal alle 10 Jahre oder alle 100 Jahre nur teilen.
Echt?
Also unfassbar langsame Lebewesen.
Okay.
Wie die das machen und wie sie ihre Schäden, die sie auch ständig erleiden, reparieren, das weiß kein Mensch heute.
Okay.
Aber das Leben kann auch sehr langsam sein.
Ja, und offensichtlich ganz ohne Licht auskommen. Weil
ganz
ja
ohne
gar
Licht,
ja.
Mhm. Aber das ist so spannend, diese ganze Frage, was sind die Tricks eigentlich? Also ist das eine genetische Anpassung? Gibt es dafür Gene, die zum Beispiel bestimmen, wie alt ein Lebewesen sein kann, wie es alt gesund werden kann? Wenn wir das verstehen würden, dann wären wir auch viel weiter, vielleicht mit medizinischen und biochemischen Anwendungen. Das können wir alles noch nicht beantworten.
Ja, okay. Anderes Thema, du hast es vorher selber schon angerissen, Thema Tiefseebergbau steht im Raum, habe ich ehrlich gesagt, als Industrie eigentlich. Da habe ich jetzt auch erst irgendwie so richtig realisiert in der Vorbereitung auf das Gespräch. Um was geht es da? Also wie funktioniert das überhaupt?
Das ist eigentlich schon ein altes Thema. Als die erste große Tiefsee-Expedition, die internationale Challenger-Expedition, im 19. Jahrhundert dann zum ersten Mal diese Knollen rausgeholt hatte, da kam schon diese Knollen, also Manganknollen nennt man das. Das sind so, und auch Krusten von Seebergen, das sind so metallische Strukturen, die sehr schwer, sieht erstmal aus wie so ein schwarzer Blumenkohl oder eine Kartoffel, ist schwer und besteht hauptsächlich, wie der Name sagt, aus Mangan oder Eisen oder Kobalt oder schwefligen Metallen. Und die sind dann angereichert, aber auch mit sehr seltenen Erden oder Metallen der seltenen Erden. Und das ist so, dass wir in unseren Technologien sehr viele ganz, ganz seltene Substanzen verbauen. Und das ist ein menschliches Problem natürlich. Sehr schön, wenn wir Materialien hätten, die nicht von fast gar nicht vorkommenden Spurenstoffen abhängen würden. Aber wir brauchen die für alle möglichen Technologien. Und deswegen gibt es schon seit langer Zeit die Idee, man könnte irgendwann, wenn an Land das All gegangen ist, auch aus der Tiefsee diese Wertstoffe abschöpfen.
Okay. Und das würde man dann wie machen? Mit irgendwelchen, also mit Art U-Booten oder mit Bohrinseln? Oder wie soll das funktionieren?
Im Moment sind in Erprobung verschiedene Baggersysteme oder auch Kollektoren, die dann je nachdem, was es ist, ob eine Kruste ist, da muss ja gehämmert und gebohrt werden, oder sind es Knollen, die dann wie Kartoffeln oder Blumenkohl eben einzeln zu ernten sind, könnte man sich das großflächig mit sogenannten Kollektoren, die laufen dann über den Meeresboden und sammeln die Knollen mit fast wie so, soll man sagen, fast so fließbandartig mit Haken und Ösen ab und bringen die dann nach oben, wo dann die Wertstoffe extrahiert werden müssen. Eines der großen Probleme ist eben, dass nur ein winziger Anteil der Krusten und Knollen wirklich Wertstoffe sind, also vielleicht 1%. Und der Rest ist dann Schwermetall, toxischer, vielleicht auch radioaktiver Müll, der dann wieder irgendwo hin muss. Und so entstehen ganze Ketten von Problemen. Wie soll das gehen? Mhm. Aber ja, der Verbrauch unserer Materialien ist hoch und fürs Metall gibt es bis heute nur eine schlechte Recycling-Effizienz. Deswegen kann es sein, dass es eben zu einem Tiefseebergbau kommen wird.
Okay. Und wie bewertest du das aus biologischer Sicht?
Wir hatten die Chance, eben wirklich seit ich studiert habe, ich hatte ja anfangs gesagt, dass in Hamburg Tiefseeforschung gefördert wurde, auch um zu verstehen, ob es eine Chance ist, diese Metalle zu fördern aus der Tiefsee. Und bei den Versuchen wurden so leichte oder mittelgroße Störungen angefügt, wie zum Beispiel mit einem Flug 1 Quadratkilometer Tiefseeboden umgegraben, um dann zu schauen, kann das wieder heilen.
Ja.
Und dieses Heilen, was wir ja von Land durchaus kennen, wenn wir eine Mine bauen, sieht das auch nicht hübsch aus in der Landschaft. Ja. Aber wir wissen, wenn die Minenaktiven fertig sind und man schließt die Mine, dass man die auch wieder bewalden kann und das Wasser wieder gesund werden kann, was vorher verschmutzt ist. Nur haben wir dieses Wissen des Heilens nicht unbedingt für die Tiefsee.
Ja.
Und diese Manganknollen sind auch leider nicht wie Kartoffeln und Blumenkohl und wachsen jedes Jahr wieder neu,
ja,
sondern die brauchen, weil sie durch Mikroorganismen gebaut werden, 2-3 Millionen Jahre, um auf eine anständige Größe zu kommen.
Mhm.
Und das ist eben die Aufgabe der Forschung, dann wieder zu überlegen, braucht es diese Manganknollen? Wie könnten sie wiederhergestellt werden? Lebt da jemand drauf? Besteht eine Gefahr, dass wir Arten auslöschen, wenn wir ein Habitat zerstören? Das ist alles noch in Bewertung, denn es gibt eben sehr, sehr wenig Forschung und sehr wenig Erfahrung mit diesem Aufsammeln von Wertstoffen und dann der Heilung des Meeresbodens.
Ja, okay. Aber ich höre so raus, du bist da realistisch zu sagen, ja gut, werden wir vielleicht nicht drum rumkommen, aber wenn, dann können wir es zumindest so machen, dass es...
Ich bin nicht so überzeugt, dass es eine Möglichkeit gibt, es nachhaltig zu machen, weil alleine schon, wenn der Wertstoff, den du brauchst, nur einmal vorhanden ist und dann 3 Millionen Jahre braucht, um wieder nachzuwachsen, dann hast du den ja komplett entfernt.
Okay.
Jetzt sagen viele der Leute, die dafür sind oder der Industrie, die dafür sind, ja, aber es gibt solche riesigen Flächen im Meer, wenn wir davon nur 20% nehmen, dann reicht es schon, aber dann sind ja immer noch 80% da. Und das Problem ist eben, dass wir immer noch nicht verstehen, wie besonders, wie selten und wie einheimisch das Leben in diesen Regionen ist.
Ja.
Weil natürlich macht es was aus, wenn dann genau die Quadratkilometer oder hunderte Quadratkilometer verschwinden, wo dann doch nur eine Sorte Tintenfisch gerade brütet oder so etwas.
Ja.
Und diese ganzen Fragen können wir heute nicht beantworten.
Okay.
Haben uns aber als Weltgemeinschaft versprochen, wir lassen keine Arten mehr aussterben und wir schauen erst genau hin und schätzen das Risiko ein.
Ja.
Und dieser Druck jetzt, der aber da ist, diese Wertschöpfung zumindest anzufangen und der Gegendruck, der da ist, um zu sagen, bis 2030 müssen wir aber eigentlich doch 30% der Meere geschützt haben und der Druck ist schon hoch durch den Klimawandel, das alles prallt aufeinander.
Okay. Welches Land ist da so vorne mit dabei?
Es sind verschiedene Länder. Also ein Land, was jetzt sehr viel investiert hat an Dialog, an gesellschaftlichen Dialog, ist Norwegen.
Ja.
Norwegen ist ein Land, dessen Reichtum vor allen Dingen auf Öl- und Gasextraktion beruht und Fischerei, also Fischextraktion. Norwegen hat früh überlegt, die eigenen Kontinentalränder bis in die Arktis zu kartieren und die eigenen Wertstoffe zu vermessen und festzustellen und dann, um dann auch Versuchs Wertschöpfung zu machen.
Okay.
Das ist aber nicht bei der Bevölkerung, bei vielen verschiedenen Parteien, bei der Fischerei nicht auf Gegenliebe gestoßen. Deswegen ist diese Idee, es könnte Norwegen das erste Land sein, was das in den eigenen Gewässern, der eigenen ökonomischen Zone großflächig macht, gerade auf Eis gelegt. Gerade prescht Amerika vor. Der Präsident hat ein Dekret erlassen, das sagt, die Erkundung und auch die Ausbeutung der Wertstoffe im Meer soll vorangetrieben werden zum Wohl Amerikas. Das Problem ist eben auf der einen Seite, dass die Hohe See ihren besonderen Meeresbodenvertrag hat, aber nicht unbedingt die ökonomischen Zonen pazifischer Inseln.
Ja.
Und es im Moment so aussieht, als würde der Tiefseebergbau doch in den Schutzgebieten rund um verschiedene pazifische Inseln beginnen, zumindest testweise. Im Moment sieht es so aus.
Mhm.
Und Sorgen mache ich mir da schon, weil oft diese einzigartigen Inseln nicht nur dann besondere endemische Arten haben, die nur da leben. Es muss ja auch Infrastruktur gebaut werden. Häfen müssen gebaut werden. Es muss Jobs geben, was für die Leute vielleicht gut ist. Aber dann werden Korallenriffe gestört werden, Löcher reingebaut, Schiffsunfälle, Drohnen. Also es gibt schon viele Risiken, die dann plötzlich wir als Menschheit auf uns nehmen und ob wir das dann sauber und nachhaltig schaffen, so wie sich das einige vorstellen, das ist bis heute ungeklärt.
Heieiei, dann rückt der Trump im Tiefseebagger im Pazifikatoll ein. Schön. Keine schöne Vorstellung. Antje, woher man dich, oder viele dich vielleicht auch kennen, ist, weil du Teil dieser Mosaik-Expedition warst, wo ihr euch mit dem Polarstern, dem Schiff, eigentlich bewusst im Packeis habt einschließen lassen, dort geforscht habt und so weiter. Jetzt geht es aber bei dir um eine neue Expedition. Jetzt geht es diesmal an den anderen Pol, in die Antarktis. Und da versucht ihr, die größte Expedition auf die Beine zu stellen. Erzähl mal, was steht dahinter?
Das ist schon wichtig, weil das Gebiet der Erde und des Ozeans, von dem wir am allerwenigsten wissen, ist der Südozean.
Ja.
Wenn man sich einen Globus zur Hand nimmt, dann hat man schwer, das überhaupt zu finden. Man muss die Antarktis suchen, also dieser Kontinent, der vor Urzeiten von Australien und Neuseeland abgebrochen ist und in den Süden gedriftet ist. Und das ist der Kontinent, auf dem nie Menschen gelebt haben, nur Wissenschaftler.
Ja.
Und der noch immer von 2 bis 3 Kilometer Eis bedeckt ist.
Mhm.
Und dieser Kontinent ist für uns ausgangsentscheidend sozusagen. Also so viele Rätsel und so viele Funktionen der Erde, damit es Leben auf der Erde gibt, kommen vom Südozean. Und dort haben wir am allerwenigsten Daten. Und
ja.
Die Idee ist also hinzubekommen, im Rahmen der sogenannten Ozeandekade der Vereinten Nationen noch, vor 2030 für 2 Jahre lang mit allen, die polar forschen können und noch mehr neuen Partnern, einmal die Antarktis in die Mitte zu nehmen,
mhm.
um sie gleichzeitig zu umrunden und einmal parallel, synchron, sagen wir dazu, alles Wissen zusammenzutragen.
Aha.
Und das macht so spannend. Und auch die Weltraumforschung ist dabei, Fernerkundungsaufgaben, die ESA unterstützt das Projekt.
Mhm.
Zum Beispiel ist die Frage, welchen Meeresspiegel werden wir denn in 100 Jahren haben,
oh ja.
wird von der Antarktis entschieden. Und wir
Echt?
Haben solche riesigen Unsicherheiten,
ja.
dass es schwer ist zu planen. Und wenn
ja.
wir besser verstehen würden, wie die Eismassen brechen, wo sie brechen, auch das ist eine Rundum-Antarktis-Aufgabe und auch darauf mhm. bereiten wir uns vor.
Stichwort Meeresspiegel in 100 Jahren. Der entscheidet sich da unten in der Antarktis, ja, weil da das meiste Eis ist.
Genau, und bisher ist es ja so, dass der Meeresspiegelanstieg, den wir sehr wohl messen können, auch an der Schleuse Cuxhavens,
ja.
dass der hauptsächlich aus der thermischen Expansion des Wassers kommt. Wasser, was wärmer wird, dehnt sich aus.
Ach so.
Und der meiste Teil des Meeresspiegelanstiegs bis heute ist durch diese thermische Expansion.
Ach,
die hört dann irgendwann
auf. Eis.
Genau, nee, das geschmolzene Eis ist jetzt schon stark dazugekommen.
Ja.
Also Grönland ist da vor allen Dingen zu nennen, aber auch die Antarktis.
Mhm.
Und in der Antarktis gibt es ganze Regionen, man nennt es auf Englisch Dooms Glacier,
ja.
also verdammte oder verfluchte Gletscher, weil es darum geht, dass wir also Eismassen haben, die sehr schnell in Bewegung kommen könnten und dann auch nicht mehr stoppen können.
Ja.
Und die würden dann auf einen Sprung den Meeresspiegel erhöhen können.
Ja.
Im Grunde ist Meeresspiegelerhöhung eine sehr langsame Sache.
Mhm.
Aber jetzt sind wir in der Zeit, wo man diesen Unterschied, was ist durch Klimaerwärmung, wo wird das Wasser einfach nur wärmer, was ist abgesprochenes Eis und unser Verhalten, wie viel CO2 emittieren wir, noch kaum voneinander auflösen können.
Okay.
Aber in der Zukunft wird genau die Frage, wie viel CO2 wird es denn noch in der Atmosphäre, das bestimmen.
Okay.
Und bei uns geht es darum, herauszufinden, mit anderen Ländern, ja, wie viel wird es denn eigentlich? Weil die Infrastruktur, die wir Menschen bauen werden müssen, bei mehr Meeresspiegelanstieg, das kostet unfassbar viel Geld. Und
mhm.
schon heute wird der Wohlstand einiger Länder davon bestimmt, wie viel stecken sie in die Infrastruktur und was wird wieder weggespült.
Ja.
Einige der ersten Inseln im Pazifik, die Menschen werden umgesiedelt, weil sie dort
mhm.
nicht mehr leben können. Sie
mhm.
sind schon unter Wasser.
Ja.
Und in der Zukunft wird es immer mehr. Und wenn wir jetzt nur wüssten, ja, hört es dann beim halben Meter auf oder bei einem Meter, dann könnten wir das alles besser bestimmen und könnten auch unfassbar viel Geld sparen oder besser ausgeben. Und
ja.
darum geht es.
Ja, und was sind denn da die Szenarien? Weil du hast ja jetzt gesagt, in 100 Jahren. Was sind die Szenarien, um wie viel der Meeresspiegel in 100 Jahren steigen könnte? Von bis?
Also das geht immer noch von sehr konservativen Schätzungen, dass es ein paar Dezimeter sein können bis zu 2 oder 3 Meter bei den ganz apokalyptischen Denkern.
Das Problem dann ist aber halb Holland weg, ne?
Ja, das Problem ist einfach, dass das Eis sich nicht so planbar verhält. Also
okay.
man könnte ja sagen, es wäre jetzt schön einfach, wenn je wärmer es wird, je mehr CO2, je wärmer, je mehr Eis geschmolzen.
Mhm.
Aber das kommt ja sprunghaft, wenn diese riesen Eisberge immer mehr davon abbrechen.
Mhm.
Zum Beispiel, weil der Ozean so warm geworden ist, dass er von unten schon schmilzt und die dann abbrechen müssen,
ja.
Dann könnte es schneller gehen. Oder wenn okay. es eben nicht so kommt und wir das hinkriegen und viel mehr regenerative Energien haben, dann könnte es vielleicht nicht so schnell warm werden und dann wird es auch ein niedrigerer Meeresspiegel. Also das Gute und Schlechte ist, es wird von unserem Verhalten gesteuert.
Ja.
Das gibt alle Chancen, noch was zu tun, aber im Moment sieht es ja eher so aus, als wären wir vielleicht langsamer, als wir es sein wollen. Und
ja.
dann verpflichten wir heute sozusagen die Zukunft auf lange, lange Zeit.
Spannend, warst du schon mal in der Antarktis?
Ja,
ja?
Es ist unglaublich. Und ich war auf einem Kreuzfahrtschiff, was aber eine wissenschaftliche Expedition hatte,
mhm.
vom Monaco aus geplant. Und dieses Schiff, das war wirklich so, dass wir eines Morgens vom Kapitän gerufen worden sind an Deck und wir waren von 400 Walen umzingelt.
Echt?
Die dann da eine Show gemacht haben. Also es war wirklich, man musste sich zwicken und manche Leute haben sogar geweint, weil sie so unfassbar gerührt davon waren, aha, dass sie Teil des Spektakels sind.
Ja. Antje, wir haben noch eine Kategorie, die ich gerne noch mit dir machen möchte, die heißt Fakt oder Fake. Das sind kleine Statements zu Mythen, in deinem Fall natürlich rund um die Ozeane und die Tiefsee, die wir entweder entzaubern können oder bestätigen, je nachdem, ob es eben Fakt oder Fake ist. Ich fange mal mit dem an. Wir wissen heute mehr über die Oberfläche des Mondes als über den Meeresboden. Ist das Fakt oder Fake?
Fakt.
Ist Fakt, ja?
Ja, das liegt daran, dass die Erde eben von Wasser bedeckt ist, der Mond nicht. Den können wir metergenau vermessen, aber das können wir mit unserem Meeresboden nicht.
Okay. Na gut, da haben wir ja noch, hat deine Profession noch einiges zu tun. etwa 30% des vom Mensch erzeugten CO2 nimmt der Ozean jährlich auf. Fakt oder Fake?
Das ist ein bisschen überschätzt. Es sind mittlerweile eher nur noch 25%. Aber grundsätzlich eher am Fakt als am Fake.
Aber das heißt ja auch so für diesen ganzen Komplex, ich sag mal Klimawandel und das ganze Ökosystem, ist das ja absolut entscheidend.
Genau, der Ozean nimmt jetzt gerade mehr auf als an Land. Das hängt immer davon ab, wie warm es wird. Je wärmer es wird, desto schlechter sind die Bäume, der Wald vom CO2 aufnehmen. Und das Meer kann das noch länger durchhalten als der Wald.
Und ist dafür auch irgendwie wichtig, dass dem Meer irgendwie gut geht oder nimmt es so oder so, dieses CO2?
Je kälter das Wasser, umso mehr Gas nimmt es auf.
Ah ja, okay.
Es ist aber auch, hat eine traurige Konsequenz, nämlich der berühmten Ozeanversauerung, die mittlerweile in den Polarregionen, weil die eben so viel CO2 schlucken müssen, die können sich das nicht aussuchen. Das ist eine physikalische Gleichung.
Ja.
Die werden gezwungen, das CO2 aufzunehmen und dadurch werden sie saurer und das ist aber dann ein Problem für alle Lebewesen, die Kalkschalen bilden.
Okay. Und ist es dann aber auch so, die Ozeane werden ja auch wärmer durch den Klimawandel.
Genau, das dann nehmen sie weniger auf.
Ja. Und so das ist ja ein selbstverstärkendes System in die unglückliche Richtung.
In die unglückliche Richtung.
Okay, verstehe. Ja. Die Durchschnittstemperatur in der Tiefsee liegt knapp über 2 Grad. Fakt oder Fake?
Das ist Fakt.
Echt?
Ja, zwischen 2 und 4 Grad so insgesamt. Also es ist wirklich sehr kalt. Ne?
Okay. Der Meeresboden ist ein riesiger Friedhof. Alles sinkt am Ende runter und bleibt dort. Fakt oder Fake?
Das könnte man sagen, ist ein bisschen Fake, weil es dort nicht bleibt. Sondern der Meeresboden, der zirkuliert, der bewegt sich. Der ist ein unendliches Förderband.
Ja.
In der Mitte der Ozeane wird neue Erdkruste gebildet. Und an den Rändern sinkt der Meeresboden, weil er leichter ist als die Kontinente unter die Kontinente. Und dann verschwindet sozusagen alles, was Friedhof ist und wird wieder Gas und bespeist den Vulkanismus.
Aha.
Das ist also eher ein Kreislaufsystem, kein Friedhof.
Ja,
naja, gut, ein Friedhof ist auch ein Kreislaufsystem in gewisser Weise.
Stimmt. Tiefseefische können aufgrund des hohen Drucks nur wenige Zentimeter groß werden. Fakt oder Fake?
Das ist Fake. Es gibt auch große Tiefseefische. Der Druck macht nur dann was aus, wenn man Hohlräume im Körper hat, so wie wir Menschen.
Ja, ach, das haben die aber nicht?
Das haben die meisten Tiefseefische nicht. Die haben ihre Schwimmblasen zum Beispiel mit Öl gefüllt.
Okay.
Aber ja, deswegen, Tiefseefische bleiben klein, weil sie nicht genug zu fressen haben.
Ah, okay. Also so Monster der Tiefsee gibt es nicht.
Darum. Ach, es gibt schon ziemlich groß. Es gibt ja auch die berühmten Tiefseehaie, Schläferhaie.
Ja?
Die werden schon sehr groß. Ja.
Okay. Wie groß?
Boah, die werden mehrere Meter groß.
Und die leben aber so richtig
tief? Die leben richtig tief, unten. Ja. Also jetzt nicht, Haie und Rochen kommen, glaube ich, nicht tiefer. Ich glaube, den Rekord, der liegt so bei 6 Kilometer oder sowas, 5 bis 6 Kilometer. Tiefer wurden sie noch nicht entdeckt, aber es gibt schon große Tiefseehaie. Ja.
Okay. Ist es denn Fakt oder Fake, dass uns etwas aus der Tiefsee angreifen könnte? Stichwort der Schwarm.
aus der Tiefsee uns angreifen? Fällt mir gar nichts ein. Also es gibt eine berühmte Krankheit, Cholera, die aus dem Meer an Land gekommen ist.
Echt?
Mhm. Aber die kommt nicht unbedingt aus der Tiefsee, sondern von der Oberfläche der Meere. Aber haben wir aus der Tiefsee etwas, was uns angreifen kann? Eher nicht.
Und wie ist Cholera an Land? Also,
das es sind Bakterien, Vibrio Cholera, und die sind, so sieht es aus von der Forschung her, evolutiv von marinen Vibrios entstanden, die Oberfläche von Krebschen besiedeln.
Aha, okay.
Es gibt sehr wenig krankheitserregende, also aus dem Meer kommen praktisch, kommen nur ein paar Vibrios, die krankheitserregend sind. Aber es gibt sehr wenig und aus der Tiefsee fällt mir wirklich gar nichts ein, was uns angreifen könnte.
Okay. Und also das heißt, der Schwarm, du wirst es ja wahrscheinlich kennen, ist der Schmarrn eigentlich.
Naja, also das ist ja nicht unbedingt auf die Tiefsee nur bezogen. Die Idee da drin ist eben eine Verkettung. Sagen wir mal, die Fiktion daran ist, dass es intelligentes Leben gibt auf der Erde. Bis heute wurde ja eigentlich keins gefunden.
Kann man sagen.
Und das übt Rache oder sozusagen räumt den Planeten auf, weil der Mensch sich so schlecht beträgt. So ist es ja kurz zusammengefasst. Ja. Aber da drinnen sind unfassbar viele tolle Geschichten, die auf Wahrheiten beruhen, zusammengewebt, wie es gibt eben Krankheiten aus dem Meer, die uns befallen können, Vibrio vulnerificus zum Beispiel, Fäulebakterien, Fleischfäulebakterien und so weiter.
Okay.
Und Orcas, die Butter angreifen, gibt es auch. Also es gibt ganz viele Dinge, sind da zusammengefügt, dass sie aber alle diese Dinge intelligent, zentral von einem fremden Lebewesen gesteuert sind. Dafür haben wir bis heute keine Erkenntnis.
Okay, gut. Also ist nicht alles fiktiv, was da ist.
Nee. Da sind wirklich viele tolle Denkanregungen drin.
Ja.
Und im Grunde ist es die alte Geschichte, die auch in der Bibel vorkommt und in vielen Religionen, der Religionen der Völker, ist eben die Hybris des Menschen. Also zu denken, es geht immer alles weiter, schneller, mehr. Und nicht zu merken, wann man sich selbst gefährdet, das ist die große Erzählung im Schwarm.
Ja, okay. Antje, jetzt bringt es ja wahrscheinlich, ist meine These, dein Beruf auch mit sich, dass man ja meistens oder oft vielleicht Dinge herausfindet, die jetzt eher kritisch sind. Also zum Beispiel Thema Klimawandel ist ja ein großes Thema, wahrscheinlich auch in deiner Forschung. Oder wir hatten es jetzt gerade mit Tiefseebergbau und so weiter. Vielleicht Artensterben, ich weiß es nicht. Du hast aber ja auch am Anfang gesagt, von dir kann man Zuversicht lernen. Gib doch mal ein paar Nachrichten oder eine, die uns Zuversicht geben können rund um die Meere.
Ja, oft kommt das der Mangel an Zuversicht oder die Sorge ja daher, dass die Menschen nicht glauben, dass die Menschheit gut sein kann, das Meer schützen und pflegen. Aber auch da, wenn man in die Geschichte reingeht und die Vielfalt des Lebens, wie wir Menschen uns organisiert haben zum Zusammenleben, dann kann man ja feststellen, dass ganz viele Völker über Jahrtausende gut mit der Natur und mit dem Meer gelebt haben und sogar das Meer reicher gemacht haben. Wenn man zum Beispiel die Geschichte der polynesischen Völker anschaut, die Inselleben gepflegt, Lagunen gepflegt und angereichert haben, oder der Inuit, wo sich ein Wal, den dann von einem Wal sich ein ganzes Volk einen Winter ernähren kann, wo sich der Wal schenken muss, wo also man nicht als aggressiver Jäger zu viel nimmt, sondern ein Wal schenkt sich und so weiter. Dann stellt man fest, wir haben es übertrieben, wahrscheinlich mit unserer eigenen Erzählung, dass der gewinnt, die am meisten extrahiert von der Natur, die sich der Natur untertan macht. Dafür gibt es viele Gegenerzählungen und viele Beweise, dass wir auch ganz anders könnten. Ja. Deswegen Zuversicht Nummer eins. Und auch beim Klimawandel ist es ja so, dass es nicht unbedingt eine schlechte Nachricht ist, dass das die Situation, in der wir jetzt stecken, umkehrbar ist. Dass wir es selber in der Hand haben. Wenn wir die Verursacher sind, dann ist es ja eine gute Nachricht. Das ist ja dann nicht wie ein Asteroid, der auf die Erde prallt oder ein gigantischer Vulkanausbruch, sondern wir haben eine Chance, es wieder gut zu machen. Und ich würde daher sagen, es ist oft ein Missverständnis, dass das, was wir Wissenschaftler finden, dass das dann eine schlechte und apokalyptische Nachricht ist. Das kommt ja nur daher, dass Menschen dann kein Vertrauen haben, dass wir irgendwas Gutes zustande bringen. Und das ist eine merkwürdige Einstellung,
muss ich sagen. Hast du Vertrauen, dass wir es hinkriegen?
Ja, weil es eigentlich keinen anderen Weg gibt. Also wenn man den ganzen Weg der Menschheit zusammennimmt und wieder diesen Raumschiffblick nimmt auf die Erde. Also wir sind ein Raumschiff, schweben alleine durchs Universum. Ein zweites Raumschiff Erde mit Leben drauf ist ja noch nicht gefunden worden. Und von ganz weit weg betrachtet sieht man eben, dass wir alles Mögliche ausprobieren und immer wieder auf die Schnauze fallen und dann aber auch aufstehen und weiterlaufen. Und das ist nicht unbedingt linear. Also man kann nicht sagen, dass das Wissen, was wir zusammentragen, uns immer linear alle glücklicher und ein besseres Leben uns beschert, sondern ständig wird es wieder zu viel von etwas und dann muss umgelenkt werden und dann gibt es hier einen Rückschlag und da. Und das ist aber durch die ganze Menschheitsgeschichte, zieht sich's durch. Insgesamt haben wir aber auch viel Gutes dabei geschafft.
Okay. Zum Schluss machen wir, was wir immer machen bei Nahneugierig und Negroni. Du darfst erraten, wer als nächstes an dieser Bar Platz nehmen wird. Ich habe ein Bild und drei Tipps. Bild, okay. Bild haben wir hier. Wenn ihr uns zuschaut, seht ihr ihn auch.
Okay.
Wird dir noch nichts sagen. Muss vielleicht, sag ich jetzt mal, hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn man sagt, man muss ihn jetzt auch noch nicht direkt erkennen, aber vielleicht kommst du ihm mit drei Tipps auf die Spur. Ich sag dir mal den ersten. Der erste, er tut etwas, was wir alle fast täglich tun, aber er ist darin der Beste in Deutschland.
Zähne putzen.
Ja,
wer könnte sein?
Hat er so schöne Zähne? Ja, sage ich ihm dann, wenn er hier sitzt. Aber ja, es ist ähnlich, sagen wir mal, alltäglich, was er macht, aber es ist nicht Zähne putzen.
Kochen.
Richtig. Wow, guck mal, mit einem Tipp. Nicht schlecht. Das haben wir selten mit einem Tipp. Dann kann ich mir die nächsten zwei sparen. Die wären nämlich gewesen, er greift erfolgreich nach den Sternen.
Sterne Koch, ja, genau.
Genau, aber also wer ist es? Jan Hartwig. Okay. Drei Sterne Koch und tatsächlich das beste Restaurant Deutschlands ist seins, das Jan in München.
Ja, ist da war ich leider noch nicht. Ja, ich habe gehört, dass der nächste Gast, der nach einem kommt, einen immer zum Essen einladen muss. Stimmt das?
Ich werde ihn fragen, aber wenn er das täte, wäre das lohnenswert. Da muss man, glaube ich, wirklich Monate vorher dran sein. Und das ist halt absolute internationale Spitzenküche, was der Jan da zaubert. Seine Küche heißt Labor der Liebe. Das ist mal gar nicht so
wirklich?
Weit weg übrigens.
Wow. Ja. Ja, genau.
Und das, was er auf den Teller zaubert, das wird diesem Anspruch auch gerecht. Also das ist schon wirklich erste
Liga. Hast du da schon gegessen?
Nein. Okay. Aber wir hatten schon mal hier einen Koch an der Bar. Auch Sternekoch, auch Spitzenkoch. Nicht ganz so viele Sterne, aber war ein sehr gutes Gespräch. Kam auch sehr gut an bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und bei dem habe ich ein paar Mal gegessen. Und da wiederum habe ich auch den Jan kennengelernt. Da das Thema Kochen irgendwie, glaube ich, interessant ist für unsere Zuhörer, haben wir jetzt also die Creme de la Creme eingeladen, den Jan Hartwig. Den kennt man auch im Fernsehen, der macht irgendwie Kitchen Impossible und mit Tim Melzer hier und da.
Ich habe irgendwie dann gedacht, das ist irgendwie,
genau.
Habe ich schon mal gesehen.
Ein bunter Hund im positiven Sinne. Wird der nächste hier an der Bar sein.
Sehr gut.
Gut, Antje, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du uns auf deinem kurzen Deutschlandbesuch hier quasi eingeschoben hast, den Besuch an der Bar.
Danke für den ausgezeichneten Negroni, Kilian.
Danke und danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Nah Neugierig und Negroni.